Ich mache an dem Punkt weiter, wo wir eben standen. Corinna weiß gar nicht, was das Thema meiner Predigt ist, aber heute geht es um gepflanzt zu sein. Und sie hat nicht gespickt in meinem Konzept. Aber ich wollte noch den dritten Vers von der Bibelstelle letzter Woche. Ihr erinnert euch bestimmt, jetzt kommt eine sehr peinliche Frage. Was haben wir den letzten Sonntag gepredigt? Ich erlebe das immer wieder, das war so eine tolle Predigt. Ja. Was habe ich denn gepredigt? Ja, aber es war eine tolle Predigt. Ja, ja, so ist es. Aber ich kenne das auch von mir. Psalm 1, Verse 1 bis 3. Interessanterweise schließt, der Psalm 1 schließt die sogenannte Tora. Tora, das sind die ersten fünf Bücher Mose und drumherum im Alten Testament. Und die Psalmen erheben dann eine ganz andere Dimension im Alten Testament. Die Psalmen sind Gebete, das sind Lieder, das sind Bekenntnisse, das sind Zeugnisse, das sind Erfahrungen. Und wir lesen zwar, das war alles so wie ein Buch, aber da ist viel mehr und vor allem steckt da das Reden Gottes. Und im Psalm 1, ich lese nochmal die ersten drei Verse, aber heute geht es mir um Vers 3, weil da kam ein bisschen zu kurz letzte Woche. Da heißt es, glücklich ist, selig ist. An was erinnert euch diese anfängliche Bezeichnung von diesem Vers? An die Bergpredigt. Glücklich sind die Armen im Geist, glücklich sind die... So. Und hier ist es auch so eine Seligpreisung. Ja? Und eine Seligpreisung, das ist das alte, fromme Wort. Aber das heißt, hey, der Mensch ist glücklich. Der Mensch wird glücklich und der Mensch bleibt glücklich. Es ist möglich, glücklich zu bleiben, auch in Momente, wo wir weinen, weil der wahre Glück und die Zufriedenheit und die Freude verbindet sich nicht unbedingt mit Emotion, sondern mit einem Wissen getragen zu werden, mit einem Wissen geliebt zu werden. Das ist eine göttliche Dimension, die kann kein Mensch produzieren, die kann auch kein Mensch erfinden. Es ist eine Instanz in gläubigen Menschen, der weinen kann und traurig sein kann und gleichzeitig weiß, dass Gott ihn nicht im Stich lässt. Und das erfüllt die Gewissheit, uns eine Gewissheit mit Freude. Da heißt es, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht den Weg der Sünder folgt. Wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles, was heilig ist, herziehen oder die spotten, die Gott spotten. Und wir haben das schon letztes Mal gesagt, die Pharisäer, das waren religiöse Menschen unter den Juden, die haben das total falsch verstanden. Sie haben, wenn sie einen Sünder gesehen haben, haben sie Straßenseite gewechselt, haben mit denen nichts zu tun gehabt und sie meinen, Psalm 1 so zu praktizieren, aber das ist total falsch, denn Jesus ist unser größtes Vorbild, dass wenn er Sünder gesehen hat, ab zu ihnen und erst recht, er hat mit Prostituierten gesprochen, mit Zöllner, mit Menschen, mit Leberkranken, mit Menschen, die von der Gesellschaft eigentlich schon abgehakt waren. Jesus hat sie gesucht und er hat sie gefunden. Er hat sie geliebt. Also kann es nicht sein, dass Jesus Psalm 1 ignoriert. Psalm 1 und Vers 1 sagt nicht, dass wir uns von diesen Menschen, dass wir sie ignorieren sollen, dass wir sie hassen sollen. Denk doch darüber nach, wer du bist, wo du herkommst und dann ist die Sache erledigt. Nein, es geht um den Rat. Man soll nicht den Rat, das ist ein bisschen fett gedruckt, kann man das bei euch sehen, ja? Um den Rat gottloser Menschen folgen, das ist ja klar. Weil ein gottloser Mensch wird immer dir raten, was gottlos ist. Was in der Gottesbeziehung keinen Ursprung findet. Das ist ganz logisch. Darum geht's. Auf das Rat legt der Akzent. Und wenn es dann heißt, wenn ich den Weg der Sünder folge. Richtig, du sollst den Weg der Sünder nicht folgen. Das heißt, ihr Lebenswandel, das, was sie tun, was sie denken, das sollst du nicht tun. Aber das heißt nicht, dass du nicht mit ihnen sein sollst. Im Gegenteil, wo sollen sie denn den Kontrast erleben? Wo sollen sie die Liebe erleben? Wo sollen sie denn die Gnade erfahren, die durch uns fließt? Das ist mir wichtig, weil man kann das dann sehr falsch verstehen. Und zusammensitzen mit denen, die Gott spotten. Wenn ich mit irgendjemandem sitze, es sei denn, ich will ihn zu etwas überzeugen, aber mit jemandem Gemeinschaft zu haben, der andauernd Gott spottet, alles, was heilig ist, mit der Zeit ist es nicht zu ertragen und das prägt einen, das nimmt Einfluss und da ist ein Rat, tu es nicht. Im Gegenteil, versuch du, diese Person zu beeinflussen und lass dich nicht beeinflussen. Das ist sehr wichtig. Der Akzent aber liegt in der gesamten Bibel und in dem gesamten Neuen Testament darin, dass wir die Menschen lieben sollen, die Sünder lieben sollen, sie gewinnen sollen für die Liebe Gottes. Und deswegen lasst uns sie suchen. Lasst uns sie suchen, nicht Straßenwechsel. Man kann auch so Straßenwechsel auch im Kopf, nicht physisch, aber im Kopf. Nein, und egal was ein Mensch ist, erinnere dich, wo du herkommst und wie deine Lebensgeschichte ist. Vers 2, da heißt es, sondern sitz mit denen, lebe mit denen, hab Gemeinschaft mit denen, folge, nimm ihren Vorbild oder nimm dir Vorbild und Rat von denen, die Freude haben am Gesetz des Herrn. Und an der Stelle steht in der hebräischen Bibel Torah. Also Gesetz des Herrn darfst du nicht an die 10 Gebote alleine denken, sondern Torah. Torah ist eigentlich, das Wort Torah auf Hebräisch heißt Wegweisung, Maß, Werte, ja, darum geht es. Und die Church, die Kirche Jesu Christi, hat diesen Ruf, dass wir ein Bündel, eine Versammlung, eine Gemeinschaft sind, Ekklesia, von Menschen, die die Wegweisung des Herrn lieben, auch wenn wir alle in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Kennt ihr das? Du liebst einen Wert, was Gott wichtig ist, aber du bist noch nicht frei, das auch zu leben. Aber du liebst es, du willst es. Und da müssen wir auch Gnade mit uns selber haben und geduldig sein. Und in der Gnade Gottes werden wir dahin kommen, es nicht nur zu lieben, sondern es auch zu leben. Und ich bitte darum, dass du immer die Tiefe dieser Gnade verstehst. Für was brauchst du Gnade? Du brauchst Gnade und ich brauche Gnade für den Teil, den ich nicht schaffe. Für den Teil, wo ich nicht kann. Wo ich keine Kraft dazu habe. Für diesen Teil brauche ich die Gnade Gottes. Und sie ist da. Und jetzt kommt es. Und jetzt kommt es, da heißt es, er ist wie ein Baum, also der ist nicht nur glückselig, er bleibt nicht glücklich im Inneren des Herzens, er wird nicht nur allein glücklich, sondern er ist zu vergleichen wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt, Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Ich liebe es, heute Morgen dieser letzte Ausdruck zu unterstreichen. Was er sich vornimmt, das gelingt. Jetzt darfst du natürlich nicht denken, wow, nächste Woche spiele ich Lotto und das wird gelingen. Ja, also falls du es wirklich tust und wirklich gelingt, gehört 50% dieser Kirche. Aber ist okay. Aber, Entschuldigung, ja, für die Seite, wo ich noch Italiener bin, brauche ich die Gnade Gottes, ja. Aber hört, hier geht es um 3 Gedanken, die ich hervorbringen will. Nur der letzte Gedanke habe ich gedacht beim Schreiben der Predigt, passt nicht, aber ich nehme es trotzdem, egal. Aber die ersten 2 Gedanken, erstens Bäume, die nicht nur an Bächen wachsen, nicht nur an Wasserstellen wachsen, sondern hier sagt uns dieser Vers direkt am Wasserbach gepflanzt sind und und wachsen. Nah am Wasser gepflanzt. Da liegt jetzt der Akzent. Direkt. Hier geht es um direkt und indirekt. Es gibt so viele fromme Menschen, die religiös kosmetisch behandelt sind. Und das sind so die indirekten, will ich dazu sagen. Aber direkt, nah an dem lebendigen Wasser, ist das Ziel oder ist oder bringt ein Baum zu ihrer wahren Stärke. Wurzeln können zu allen Seiten und Zeiten sich entwickeln, reichlich Wasser und Nährstoffe. Und so werden wir verglichen, ihr Lieben. Nicht nur, dass wir glücklich werden, dass wir vor Unglück, der uns umkommen lässt, und zwar mit Lebensphasen, nicht nur, dass wir davor bewahrt werden. Natürlich gibt es Menschen, wie wir erlebt haben in Barcelona und in sonst, wo Unglücke geschehen und man kommt um. Aber die Bibel, wenn sie um Glück und Unglück spricht, spricht immer um den Verlust der Seele und nicht um den Verlust des Leibes. Jesus hat gesagt, hab keine Angst vor denen, die dein Leib zerstören können. Denn der Leib, dieser Leib, unser irdisches Leben hat keine Verheißung. Wir haben eine Verheißung für das ewige Leben. Und die Frage um Glück und Unglück ist immer bezogen auf unsere Seele und auf die Erlösung unserer Seele. Sag mal Amen dazu. Und deswegen darf jetzt niemand hier abschalten, ja, der spricht von Glück, wir werden bewahrt vom Unglück und er hat wahrscheinlich keinen Fernseher zu Hause, er weiß nicht, was passiert. Darüber rede ich nicht. Vergesst nicht, unser Herr ist ermordet worden. Vergesst das nicht. Vergesst nicht, dass die populärsten Jünger und Apostel dem Märtyrertod gestorben sind. Vergesst nicht, dass wir heute Morgen hier sitzen auf der Grundlage von Blut, was Christen und Christinnen vergossen haben für das Evangelium. Vergesst das nicht. Und Gott hat daraus eine große Ernte. Und Jesus wusste, was seine Jünger, was für ein irdisches Ende sie nehmen. Trotzdem sagt er, habt keine Angst vor denen, die euer Leib umbringen können. Keine Angst vor der Krankheit, die dich bedroht. Aber es ist leicht gesagt, wir haben Angst. Und wenn wir Angst haben, ist es auch etwas, wo Gott seine Gnade schenkt. Und er hat Verständnis. Der Tod bleibt immer noch ein Stachel, der Menschen wehtut. Und die Trauer ist wie ein Gift, der die Herzen der Menschen erobern will. Es ist alles möglich. Damit müssen wir leben. Aber deswegen müssen wir lernen, als Menschen, als Christen, auf das Ewige zu schauen. Aber auch unser irdisches Leben zu halten und zu erhalten. Wenn es um Glück geht, wenn es darum geht, glücklich zu sein, dann ist immer das Innere und die Seele gemeint. Und darum geht es, ihr Lieben, die direkte Verbindung. Menschen, die stehen, die im Glauben stehen, wie Bäume, die nah und direkt an diesem frischen, lebendigen Wasser. Und dieses frische, lebendige Wasser, ihr Lieben, hat ich will euch drei Punkte nennen, die dieses frische, lebendige Wasser beschreiben. Der erste Punkt ist die direkte Verbindung und die Nähe zum Heiligen Geist. Und das ist der Geist unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, bei alledem, vergesst nicht, den Tag zu beginnen, indem ihr euch den Heiligen Geist öffnet, den Geist Gottes einladen tut, in euer Alltagsleben, hinein in diesem Sonntag, hinein in den Montag, die Verbindung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, um uns zu führen, uns zu stärken, uns zu leiten, uns zu ermutigen, uns Liebe und Leidenschaft zu geben für Jesus. Ich bitte euch, nennt es, bringt es über eure Lippen, indem ihr den Heiligen Geist dankt für seine Gnade, für seine Führung, indem ihr den Heiligen Geist dankt, dass er euch transformiert, euch verändert und Tag für Tag bei uns ist. Vergiss nicht, dass lebendiges Wasser nicht nur der Heilige Geist beschreibt, sondern es beschreibt auch das Wort Gottes, dass der redende Gott durch sein Wort. Was machst du aus dieser Predigt? Du kannst es schaffen, sie fertig zu hören und sie nicht fruchten lassen in dein Leben. Ich predige hier nicht mein Wort, ich predige das Wort Gottes. Natürlich geformt in Sätze, die ich euch, ich bringe sie rüber, es ist eine Brücke. Aber du musst verstehen, was das Reden Gottes ist in dieser Predigt. Was machst du damit? Wie hörst du eine Predigt zu? Was sind denn die Koordinaten, wenn du eine Predigt zuhörst? Sind es diese? Na, gucken, was er sagt. Mal schauen, wie gut er reden kann. Mal gucken, wie langweilig der ist. Mal schauen, wie lang das geht. Oder hast du vor ihm irgendwie den Wunsch gehabt, Gott, es wäre cool, wenn du heute durch die Predigt zu mir redest. Weißt du? Und wenn du diesen Gedanken kannst, dann schaltest du schon auf den Geist Gottes und du schaltest schon auf dieses lebendige Wasser und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes bleibt nicht hier. Jeder von uns kann es nachlesen. Du hast die Bibel zu Hause. Lies darin. Nimm dir Zeit. Nutz die Hilfsmittel. Das Wort Gottes ist lebendiges Wasser. Aber am Ende bedeutet, mich zu pflanzen auf das Wort Gottes, dass die Prinzipien und die Werte des Wortes Gottes das Fundament meines Lebens bilden. Das Fundament, was der Gottlose mir nicht geben kann, was die Spötter, alles was dem heilig ist, nicht, mir nicht geben können, aber die Wegweisungen des Herrn. Weißt du, sie zu bejahen ist eine Sache, aber sie als Fundament, als Maxime, als Nahrung, Lebensmittel deines Lebens zu machen, das ist eine ganz andere Dimension. Das ist eine ganz andere Frage. Und deswegen, ich lade uns ein, das Wort Gottes als Lebensmittel, Mittel zum Leben. Mittel zum Leben in alle Fragen des Lebens. In der Frage, ja, meiner Existenz, meiner Identität, in der Frage meines Glaubens sowieso, in der Frage der Erziehung, in der Frage der Familie, in der Frage des Single-Sein, in all diesen Fragen soll das Wort Gottes, das, was der Herr sagt, in seinem Wort die Wegweisung für mein Leben sein. Das ist gepflanzt zu sein, direkt an diesem lebendigen Wasserstrom, an diesen Wasserbächen. Wer das bejaht, aber nicht lebt, der ist indirekt. Indirekt. Du kannst dich nicht festigen, du kannst keine Frucht bringen, du kannst deine Wurzeln nicht tief schlagen. Es ist so einfach, dem zu folgen und das anzunehmen für sein Leben. Und der dritte Gedanke, das leitet der Psalm 92 ein, wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, der wird grünen. Die direkte Verbindung, nicht nur mit dem Heiligen Geist, indem ich jeden Tag ihn rufe, zu mir rufe und es mir bewusst mache, dass er da ist. Nicht nur, dass das Wort Gottes Fundament und Wegweisung meine Werte erfüllt, die Werte, die ich leben will, sondern auch die direkte Verbindung zur Kirche Jesu Christi. Wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, das gehört dazu. Nicht irgendwo in die Anonymität, nicht irgendwo im, ich bin meine persönliche Kirche, das geht nicht. Das Reich Gottes wird sichtbar in der lokalen Kirche und wir können das nie zu oft sagen. Und Corinna hat es eingeleitet, pflanze dich in einer Kirche. Natürlich als Pastor dieser Kirche sage ich dir, pflanze dich in dieser Kirche, okay, das wird mir der Herr sicherlich vergeben. Aber pflanze dich in einer Kirche. Und zwar die Kirche, die dieses lebendige Zeugnis predigt. Die Kraft des Heiligen Geistes und die Autorität des Wortes Gottes. Immer auf das Fundament Jesus Christus, der Gekreuzigte, der für unsere Sünden gestorben ist und uns vergeben hat, wenn wir es annehmen und uns ewiges Leben schenkt. Amen. Das ist die Grundlage, das ist das Fundament. Aber jede Kirche hat seinen Stil, hat seine Art. Die Alive Church hat diese Art wichtig ist. Es gibt viele, die sagen, wenn das Kirche ist, fantastisch, ich bringe meine ganze Familie. Es ist nicht so leicht, die ganze Familie zu bringen, weil nicht jeder reagiert gleich so, wie du reagierst. Aber trotzdem gibt es es immer noch. Man findet es gut. Man fühlt sich wohl. Aber man bleibt passiv. Man pflanzt sich nicht. Man schenkt nicht sein Leben da rein, da drin. Sich zu pflanzen, als sich hinzugeben, zu sagen, ich mache ihr mit, ich habe Gaben, die kann ich ihr ausbreiten. Es gibt einen Platz in dieser Kirche. Ich werde gedient durch Lehre und durch Predigt, durch Gebet und durch Musik, aber ich will auch dienen mit dem, was ich kann. Es ist so wichtig. Nicht umsonst ist dieser zweite Teil von dieser Predigt, entfalte dein Potenzial. Entfalte es. Und es gibt nichts Schöneres als dein Potenzial, deine Fähigkeit, Gott zu weihen, auch wenn du sie in deinem Beruf nutzt oder in deinen Hobbys. Aber sie in der Kirche zu praktizieren, ist sie Gott zu weihen und Gott damit zu ehren und Gott Danke zu sagen für das Potenzial, was in dir ist. Gepflanzt. Die Bibel hat sehr viele Worte über diese Beständigkeit. Ja? Bleiben. Sitzen, wohnen, pflanzen. Wenn du in der Konkordanz mal überall dieses Wort suchst, das ist immer in Verbindung, beständig zu bleiben, hingegeben zu bleiben. Und das ist so wertvoll, das ist so wichtig. Jesus hat das immer wieder gesagt. Es geht nicht nur darum, dass wir zum Glauben finden und zum Glauben zu finden, alles, was damit verbunden ist. Auch sich zu pflanzen im Hause Gottes, im Hause des Herrn, sich zu pflanzen in einer Lokalgemeinde. Dort erlebst du Ermutigung. Dort findest du die Leute, die dir Rat geben können für dein Leben. Dort findest du Motivation. Dort wirst du gefördert. Der Glaube ist nicht isoliert, er mündet in die Kirche hinein. In die Kirche Jesu, die er baut. Jesus hat gesagt, nicht nur dahin finden, sondern auch bleiben. Bleiben. Corinna, du gehst, aber ich weiß, dass du bleibst. Okay? Du gehst und gehst in einem, ja, du folgst jetzt einem Ruf für ein Jahr und willst dich da ausbilden lassen. Aber zu bleiben, ihr Lieben. Und dieses Bleiben, lass sie nicht von deiner Oberflächlichkeit, lass es dir nicht rauben. Lass es dir auch nicht rauben, wenn Dinge ein bisschen nicht so laufen, wie es nach deiner Nase ist. Denn das Bleiben kannst du doch nur praktizieren, wenn du treu bist. Wenn du treu bist. Also es gibt Menschen, jede zweite Ehe bleibt nicht, sondern sie hauen ab, sie geht kaputt. Warum? Weil irgendwie die Treue ist irgendwie in die Hose gegangen. Ja? Oder Geduld zu haben, barmherzig zu sein. Es gibt so viel, ich könnte jetzt eher Eheseelsorge machen, aber wir brauchen heutzutage keine Eheseelsorge mehr. Jeder weiß, um was es geht. Ja, in die Treue zu bleiben, zu sitzen, zu wohnen, sich zu pflanzen. Das ist stark umkämpft. Das ist stark umkämpft. Heutzutage, wir leben in einer Gesellschaft, wir sind geprägt von One Stand, wir sind geprägt von, was weiß ich, alles soll schnell gehen, nichts mehr Verbindliches. Die Kirche Jesu Christi hat einen Gegengeist dazu. Und der heißt, treu zu sein, zu bleiben, sich zu pflanzen, direkte Verbindung zum Herrn, zu seinem Wort und zu seiner Kirche. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und sagt, lass die Stürme kommen, es wackelt. Okay, einige Bäume sind zwar umgefallen, okay, aber das ist nicht die Regel. In den letzten Stürmen, da sind auch sogar Leute umgekommen. Ja, das ist interessant, wenn dann ein Baum, der nicht so richtig radikal, oder wie heißt das, wo die Wurzeln radikal heißt, verwurzelt, ein Baum, der nicht keine tiefe Wurzel hat, wenn der umfällt, der kann auch Schaden zufügen. Das haben wir gesehen im Fernseher, vom Leben, aber auch geistlich. Ein Baum, der umfällt, kann auch andere Menschen schaden. Aber in der Regel ist es nicht so. Wenn du direkt in der Nähe des Wassers gepflanzt bist und das Wasser ist mit dir, das lebendige Wasser, du brauchst nicht irgendwo hingehen, es ist da. Dann lass es stürmig, es wackelt, aber es fällt nicht um. Das war mein erster Punkt. Ich habe noch 3 Minuten für die anderen 2 Punkte. Toll. Ja. Der zweite Punkt, ja, das geht ganz schnell. Das gesunde Leben der Bäume am Wasser bleibt nicht ohne Folgen. Was sind denn die Konsequenzen? Weißt du, Frucht zu bringen ist nicht so, ich muss Frucht bringen. Ja, wenn du also an einem anderen Platz, da kommt was dabei raus, aber das ist nicht die Frucht. Sondern Frucht ist doch kein Werk. Wir haben in Galater die Werke des Fleisches oder der sündhaften Lebensführung und die Frucht des Geistes, nicht Werke des Geistes. Also das, was Menschen können und dabei Mist bauen, das ist ein Werk. Aber was Gott durch dich tun kann, ist kein Werk, es ist eine Frucht. Und die Frucht kommt, wenn die Koordinaten stimmen. Gepflanzt zu sein im lebendigen Wasser, die richtige Temperatur, die Sonnenstrahlen und so weiter und so fort. Und es entsteht Frucht. Konzentriere dich nicht an der Frucht. Konzentriere dich, dass du gepflanzt bist, wo das lebendige Wasser ist. Darauf sollst du dich konzentrieren. Auf den Heiligen Geist, auf das Wort Gottes, auf gepflanzt zu sein in der Kirche. Und die Frucht kommt. Sag mit mir, sie kommt. Sie entsteht. Du brauchst nichts zu produzieren. Ja, ich sag dir, wenn du dich konzentrierst, Frucht zu produzieren, endest du am Ende beim Dekorationsladen, holst du dir ein paar falsche Birnen und die tust du dir schön aufhängen. Weil du hast ja nichts vorzuweisen. Da kannst du doch nur was spielen. Aber echte Frucht entsteht, wenn die Bedingungen auch da sind, wenn die Bedingungen erfolgt sind. Du bringst zu seiner Zeit Frucht. Und hört mal, zu seiner Zeit. Die Hoffnung für alle übersetzt und sagt, Jahr für Jahr. Was heißt Jahr für Jahr? Es gibt eine Fruchtzeit und dann gibt es, wenn die Frucht gepflückt ist, eine Zeit, wo alles wieder von vorne beginnt, die Zeit der Geduld. Es heißt zwar, die Blätter verwelken nicht, aber in der Natur Blätter verwelken, aber sie kommen wieder. Was hier der Psalmist sagt, die Lebensblätter. Das heißt, Blätter ist immer ein Bild für Leben. Hört mal, wer gepflanzt ist. Im Wort Gottes, im Heiligen Geist, in der Kirche Jesu Christi, erlebt die Dimension der Ewigkeit. Ewige Qualität und ewige Frucht, die aus der Ewigkeitsenergie kommen, ist eine Frucht, die bleibt. Sag mal Amen dazu. Und unser Leben bleibt, unser Leben ist von der Ewigkeit her ernährt und nicht vom Zeitlichen. Wenn ich von Leben rede, rede ich immer vom Inneren, von unserer Seele, von der Aufgabe, die wir haben. Warum existiere ich? Nicht um geboren zu werden, um alt zu werden. Das ist viel zu wenig. Ich existiere, damit ich Gott dienen kann. Und zwar, solange es mein Körper schafft. Darum geht's. Und dann heißt es, was er macht, das gerät wohl. Und das ist der dritte Punkt, der überhaupt nicht dazu passt, wie ich ihn beschrieben habe. Aber ich will es sagen. Es ist mir egal. Du kannst homiletisch mich beurteilen, ist mir egal. Was er sich vornimmt, das gelingt wohl. Den dritten Punkt habe ich beschrieben. Höre nicht auf zu träumen. höre nicht auf zu träumen. Was er sich vornimmt, das gelingt ihm. Und ich erlaube mir, das zu sagen, lebe deinen Traum. Es ist legitim, dass du deinen Traum lebst. Und mit Traum habe ich es auch vorhin im Gebet formuliert, das ist deine Vorstellungskraft, dein Vorstellungsvermögen. Wie gehst du durch den Alltag? Die Kondition ist gepflanzt im Wort Gottes, gepflanzt im Geist des lebendigen Gottes, in der Beziehung zu Jesus. Gepflanzt in einer Kirche. Aber was ist deine Lebensvision? Was willst du erreichen? Welchen Einfluss soll dein Leben haben? Und ich sage dir, hör auf, nicht zu träumen. Lass die Umstände Umstände sein. Aber du, was du dir vornimmst, das wird gelingen. Höre nicht auf zu träumen. Ich würde das gerne das Lied singen, denn irgendwie hat das auch irgendwie ein Sänger auch so formuliert. Aber es ist der Geist der Bibel. Bitte höre nicht auf zu träumen. Das ist so wichtig. Sei wie eine Sonnenblume. Die Sonnenblume hat diesen Neigungsmoment. Und der Neigungsmoment der Sonnenblume, ich sag's euch, ja, ist über Nacht. Aber wenn die Sonne aufgeht, ist die Sonnenblume, deswegen heißt sie so, nicht blöd, sondern sie schaut nicht mehr nach unten, sie schaut nach oben auf die Sonne. Und sie wird hochgeholt. Ich sage dir im Namen Jesus, hör nicht auf zu träumen. Was holt dich denn hoch? Was richtet dich auf? Das ist die Tatsache, Gott will Lebensspuren hinterlassen durch dein Leben. Gott hat ein Potenzial in dir gelegt und er will es freisetzen. Gott hat es getan. Und am Ende meiner Predigt will ich das betonen. Und während hier die Musiker auf die Bühne kommen und wir wollen dafür beten, möchte ich das dir im Herzen sagen. Du musst lernen zu träumen. Es gibt Menschen hier, die hier sitzen in dieser Kirche, heute Morgen, und sie haben nie gelernt zu träumen. Man hat dir sogar gesagt, es ist dir nicht erlaubt zu träumen. Was denkst du dir denn? Ich sage dir, träumen und Vorstellungskraft haben, das ist die Sprache der Vision. Das ist Visionsformulierung. Das ist Glaubenssprache. Sag mit mir in deinem Kopf, ich muss lernen, groß zu denken. Groß zu denken, nicht klein zu denken. Und ich weiß, dass das kann nicht immer so jeden Tag sein. Es kommt wieder. Okay, es kommt die Nacht, wo du nach unten, wo ein bisschen. Aber dann musst du dich immer wieder erholen. Immer wieder erholen. Ich weiß, dass diese Predigt für viele so ein Erholungsmoment ist. Aber es gibt den Zustand, wo du immer daran denkst, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Und Gott will mich gebrauchen. Er hat mich nicht gerettet, um gerade so gerettet zu sein, sondern er hat mich gerettet, damit ich ihm ehren kann. Damit ich ihm ehren kann, hier auf dieser Erde. Einfluss nehme über meine Familie, die Menschen. Ich will groß träumen, groß denken. Ich möchte jeden Tag leben in einer Erwartungshaltung, dass Gott von wegen Durchbrüche in Wunder viel mehr Menschen beeinflussen kann durch mich. Eine Firma beeinflussen kann durch mich. Kollegen beeinflussen kann, eine ganze Schule beeinflussen kann, eine ganze Stadt beeinflussen kann. Was für eine Vorstellungskraft hat Martin Luther King gehabt, wo er vor 250.000 Menschen gerufen hat, hey, I have a dream, ich habe einen Traum. Das hat uns vor Martin Luther King jemand anders gesagt. Halleluja, wo Jesus sagt, erhebt eure Augen und schaut, erhebt euer Haupt. Erhebt es, eure Erlösung naht. Aber er hat auch gesagt, erhebt eure Augen, schauten die Menschen ohne Hirte, ohne Erlösung, unglücklich. Geld kann sie nicht glücklich machen. Erhebe dich, ich sende dich, geh dahin, du hast einen Auftrag. Ich weiß, der dritte Punkt passt nicht so ganz, aber ich weiß, es passt gerade in unsere Herzen. Ja, das hat mir sehr so geschenkt. Weißt du, die Autofahrer, hast du schon mal diesen blöden Experiment gemacht, während du in der Dunkelheit fährst, das Licht auszumachen? Ja, ein Dummer hat es gemacht. Ja. Ich habe mich so erschrocken, schnell, bumm, habe ich schnell wieder angemacht. In der Dunkelheit. Du kannst aber natürlich sagen, komm, ich verzichte auf die Scheinwerfer, ich zünde eine kleine Kerze an. Ja. Ich sag dir, die volle Leistung, die volle PS-Leistung deines Motors wirst du nicht herauskitzeln, wenn du in Dunkelheit eine Kerze anmachst vor deiner Windschutzscheibe. Weil du wirst dich selber drosseln und bremsen, denn du siehst den Weg nicht. Aber du kannst sagen, nein, ich nehme eine Taschenlampe. Das macht ein bisschen Licht. Aber das drosselt dein Potenzial. Aber wenn du deine Scheinwerfer, so wie bei einer richtigen Fiat, die hat gute Scheinwerfer, und wenn du die anmachst und siehst die Straße, und wenn keiner kommt, mache ich sogar Abblendlicht an, dann sehe ich das ganze Panorama und dann geht's los. Ja, 180, 250, nein, so nicht. Aber automatisch, das ist ein Beispiel, um dir zu zeigen, ja, Umstände können Dunkelheit in unser Leben bringen und wir sehen nicht klar, aber wir haben Potenzial. Wir haben Potenzial, schneller zu fahren, stärker zu sein und deswegen, das Licht deines Lebens ist dein Traum, ihr Lieben. Das Licht ist gepflanzt zu sein im Wort Gottes, dass ein Licht ist auf unserem Weg. Aber es ist auch deine Erwartungshaltung. Es ist deine Vorstellungskraft. Es ist deine Vision für dein Leben zu sagen, Herr, du sollst mich und du wirst mich gebrauchen. Und wenn du tags morgens aufstehst, egal wie du heißt und egal wo du sitzt, wenn du morgens aufstehst und sagst, Herr, hier bin ich heute und meine Erwartung ist groß. Meine Vorstellungskraft ist groß. Du kannst durch mich sogar Berge versetzen.